Kaum jemand hat die römische Geschichte so geprägt wie Kaiser Augustus. Caesars Erbe machte aus der mindestens mal angeschlagenen römischen Republik eine Monarchie mit ihm an der Spitze, die unter gar keinen Umständen Monarchie heißen durfte.
Damit stabilisierte er den Staat und sorgte für Frieden. Aber zu welchem Preis?
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Einfach Antike. Wir schauen uns heute an, wie aus dem jungen Gaius Octavius Kaiser Augustus werden konnte und welche Konsequenzen das hatte.
Das machen wir heute nicht alleine, denn wir haben uns wieder jemanden eingeladen, der auch vom Namen her sehr gut zum Thema passt. Augustus ist ein Titel und bedeutet der Erhabene. Diesen Titel findet man natürlich auch auf griechischen Inschriften und da steht nicht das lateinische Wort Augustus, sondern die griechische Übersetzung Sebastos, was dasselbe bedeutet. Dementsprechend freuen wir uns heute wieder über unseren äußerst erhabenen Gast Sebastian.
Ja, danke, danke. Ich freue mich, heute wieder hier zu sein, auch wenn ich mal behaupten würde, mit Augustus nicht so viel gemeinsam zu haben.
Vielleicht finden wir ja im Laufe der Folge noch ein paar Gemeinsamkeiten. Worum soll es denn heute gehen?
Augustus kam nicht als Augustus auf die Welt. Wie gesagt, das ist ein Titel. Man hat aber manchmal den Eindruck, dass man es mit zwei verschiedenen Personen zu tun hat. Mit Octavian, einem sehr jungen, teilweise skrupellosen und hinterhältigen Machtmenschen, und andererseits mit Augustus, einem klugen, besonnenen und friedenstiftenden Herrscher. So, als hätte er mit dem Namen Augustus auch gleichzeitig eine neue Persönlichkeit angenommen. Woran das lag oder wie dieser Eindruck entsteht, das wollen wir uns heute mal anschauen.
Fangen wir vielleicht mal damit an, wer Octavian war und wo er herkam. Wie konnte er überhaupt an der Spitze des Staates mitspielen?
Octavian hieß bei seiner Geburt im Jahr 63 vor Christus Gaius Octavius. Seine Mutter Attia war die Nichte Caesars. Octavian ist also Caesars Großneffe und damit ein entfernter Verwandter. Er war übrigens auch noch entfernter mit Pompeius verwandt. Octavians Familie gehörte dem Ritterstand an und war reich. Politisch war sie allerdings wenig bedeutend. Sein Vater ist nach über 100 Jahren der erste in der Familie, der überhaupt den Cursus Honorum, die römische Ämterlaufbahn, einschlägt und damit eine politische Karriere beginnt. Er schafft es bis zum Prätor im Jahr 61 vor Christus, dem zweithöchsten römischen Amt. Kurz darauf stirbt er allerdings leider. Octavian ist beim Tod seines Vaters 4 oder 5 Jahre alt. Seine Mutter heiratet kurz darauf noch einmal und so lebt Octavian in seiner Jugend teilweise im Haus seines Stiefvaters, teilweise aber auch bei seiner Oma, die die Erziehung übernehmen soll. Diese Oma, die Mutter seiner Mutter, heißt Julia und ist Caesars ältere
Schwester. Dieser Verwandtschaftsgrad Großneffe klingt ja immer so weit weg, aber Octavian hatte über seine Oma schon engeren Kontakt zu Caesar, oder?
Also wie eng jetzt genau, lässt sich nur schwer sagen. Aber familiäre Bindungen waren in Rom einfach wichtiger und enger als heute.
Und bei Caesar kommt ja noch eine zweite Sache dazu. Er hatte keinen Erben. Nach dem Ende des Bürgerkrieges gegen Pompeius und den Senat ist Caesar zwar eine Art Alleinherrscher und baut seine politische Macht immer weiter aus, aber wer soll ihn mal beerben? Es ging wahrscheinlich nicht direkt um eine Nachfolge wie bei einem König, aber immerhin um Caesars riesiges Vermögen und schon auch um politischen Einfluss, um Kontakte und Loyalitäten und dergleichen. Da gab es bei Caesar aber niemanden. Caesar hatte einen Sohn mit Kleopatra. Wenn er den Sohn aus einer außerehelichen Affäre mit einer ausländischen Königin zum Erben in Rom erklärt hätte, wäre allerdings die Hölle los gewesen. Nach römischem Recht konnte sein Sohn auch nicht erben, weil er ein uneheliches Kind war. An ehelichen Kindern hatte Caesar nur eine Tochter, Julia. Die starb aber bereits 54 vor Christus und damit vor Caesar. Julia hätte ihren Vater ohnehin nicht beerben können, aber auch durch ihren frühen Tod war ausgeschlossen, dass Caesar zu Lebzeiten noch einen Enkel haben würde, den er als Nachfolger aufbauen konnte.
Da kam sein Großneffe Octavian also gerade recht. Im Jahr 49 vor Christus legte Octavian die Toga Virilis an, die Männertoga. Damit wurde er für volljährig erklärt. Caesar förderte seine Karriere sehr und brachte ihn in verschiedene Ämter. Dennoch war Octavian nicht Caesars erste Wahl für einen potenziellen Nachfolger. Caesar hatte zunächst seinen Neffen aus männlicher Linie Sextus Julius Caesar vorgesehen. Der wurde aber 46 vor Christus bei einer Meuterei ermordet. Danach muss Cäsar Octavian als Haupterben eingesetzt haben, was dieser aber wohl nicht wusste.
Und dann traf Octavian 44 vor Christus ein schwerer Schlag. Cäsar wurde ermordet.
Genau, Octavian befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht in Rom, sondern im heutigen Albanien, um in Cäsars Auftrag einen Krieg gegen die Parther vorzubereiten. Als er die Nachricht von Cäsars Ermordung erhielt, kehrte er um und erfuhr dann erst, dass Cäsar ihn per Testament adoptiert und zu seinem Haupterben gemacht hatte. Damit kamen auch ein paar Verpflichtungen, aber er nahm das Testament an. Von da an hieß er nicht mehr Gaius Octavius, sondern wie sein Adoptivvater Gaius Julius Cäsar. Das war bei einer Adoption so üblich. Es war nicht so weit verbreitet, dass Erwachsene adoptiert wurden, aber dass man damit auch den Namen seiner neuen Familie annahm, das schon. Noch üblicher wäre Gaius Julius Cäsar Octavianus gewesen. So nannte er sich aber zumindest selbst nicht. Wir nennen ihn jetzt hier aber trotzdem weiter Octavian, damit wir nicht durcheinander kommen.
Bei der Ermordung Cäsars im Frühjahr 44 ist Octavian 18 Jahre alt.
Ja, das klingt nicht unbedingt nach dem Kandidaten, der in Cäsars riesige Fußstapfen treten kann. Denn es ist ja nicht so, als wären sich beim Tod Cäsars alle einig gewesen, dass sie jetzt Octavian unterstützen. Der 18-Jährige hatte ein paar gewaltige Herausforderungen vor sich.
Ja, so ist es. Das gesamte erste Jahrhundert vor Christus war eine Herausforderung für die Römische Republik. Rom war mittlerweile ein Weltreich, das aber immer noch mit den Mitteln eines Stadtstaates zu regieren versuchte. Das schuf eine Reihe von Problemen. Verarmung vieler Menschen auf dem Land, zu wenige Männer, die als Soldaten herangezogen werden konnten. Gleichzeitig wurde das Heer aber auch zur Machtbasis von Einzelpersonen. Der Senat war nicht mehr in der Lage, Kompromisse unter den verschiedenen Gruppierungen zu finden und so weiter. Rom hatte riesige strukturelle Probleme. Das begünstigte den Aufstieg von Einzelpersonen, die sich auf das Heer stützten. Das begünstigte den Aufstieg von Einzelpersonen, die sich auf das Heer stützten, mit dem Versprechen, für ihre Veteranen zu sorgen. Und zwar persönlich und nicht staatlich. Das Ende dieser Entwicklung war Cäsar, der 49 vor Christus bei seiner Rückkehr aus dem Gallischen Krieg einen Bürgerkrieg in Kauf nahm, weil er seinen Willen nicht bekam. Am Ende gewann Cäsar diesen Bürgerkrieg und begnadigte viele seiner ehemaligen Feinde. Nicht unbedingt aus Nettigkeit, sondern weil er auf sie in der Politik angewiesen war. Das ist die Welt, in die Octavian hineingeboren wurde. Einzelne, mächtige Männer mit den entsprechenden finanziellen Mitteln und der entsprechenden Basis im Militär kämpfen um die Macht. Der Senat kann oft nicht viel tun, um diese Männer aufzuhalten. Nach dem Bürgerkrieg kommt es zu einer Phase der Alleinherrschaft Cäsars. Es ist spannend, wohin das sich entwickelt hätte, aber schließlich wurde Cäsar 44 vor Christus ermordet. Übrigens, weil man fürchtete, er könnte sich zum König aufschwingen und aus der Republik eine Monarchie machen. Monarchien hatten in Rom einen schlechten Ruf. Das leitet sich aus Roms Frühzeit ab, als Rom selbst mal eine Monarchie war. Aber das thematisieren wir heute nicht im Detail. Wir behalten das aber mal im Hinterkopf. Also, Cäsar ist tot. Getötet von Attentätern, die in ihrer Tat einen Tyrannenmord sehen. Auf der anderen Seite stehen die Leute, die Cäsar alles zu verdanken haben. Ihre Karriere, ihren Reichtum, ihren Einfluss, die Spaltung zumindest der politisch entscheidenden Gruppe in Rom ist also unübersehbar. Das ist das eine. Das zweite ist, dass natürlich jetzt nicht alle Leute innerhalb der Gruppe von Cäsars Anhängern total glücklich waren, dass Cäsar Octavian zum Erben bestimmt hatte. Es gab Leute, die sich da vielleicht jemand anderen gewünscht hätten und dieser jemand anders war Marcus Antonius, Cäsars einflussreichster Feldherr.
Marcus Antonius war bei Cäsars Tod so um die 40. Wir kennen sein genaues Geburtsjahr leider nicht. Er war also deutlich älter, hatte entsprechend auch mehr Erfahrungen in Militär und Politik und war einer von Cäsars engsten Vertrauten gewesen. Das zeigt sich zum Beispiel auch daran, dass Marcus Antonius die Leichenrede für Cäsar hielt und nicht Octavian. Und Marcus Antonius sah sich nach Cäsars Tod auch als derjenige, der an der Spitze von Cäsars Gefolgsleuten stand, Testament hin oder her. Er weigerte sich zunächst, Octavian Zugriff auf das Vermögen Cäsars zu geben. In der Situation zeigt sich jetzt, dass Octavian in der Lage war, die Folgen von Handlungen abzuschätzen.
Inwiefern?
Nichts tun und das Vermögen bei Marcus Antonius zu lassen, das kam nicht in Frage. Das Testament Cäsars sah es aber auch vor, dass Octavian von Cäsars Vermögen einen Teil an Cäsars Veteranen zahlen sollte. Was sollte er also tun? die Soldaten gegen Marcus Antonius aufhetzen. Das wäre sehr riskant gewesen und hätte vermutlich direkt wieder einen Bürgerkrieg provoziert. Octavian war aber in Besitz der Kriegskasse für den Partherkrieg. Wir erinnern uns, als Cäsar starb, war Octavian gerade mit Vorbereitungen für diesen Krieg beschäftigt. Diese Kasse reichte aber nicht aus, um alle testamentarischen Verpflichtungen gegenüber den Soldaten einzulösen. Also versteigerte Octavian auch Teile seines Vermögens, um diese Summe bezahlen zu können. Damit waren einerseits Cäsars Veteranen auf seiner Seite, zum anderen brachte ihm das aber auch viel Respekt bei den Senatoren und die Bewunderung der römischen Bevölkerung ein. Damit hatte er eine Menge Unterstützer gewonnen und Marcus Antonius musste Cäsars Vermögen dann nun doch rausrücken.
Octavian gelang es sehr schnell, einen fähigen Beraterkreis um sich zu scharen. Und nicht nur das, Antonius hatte ja wiederum auch Feinde. Der mächtigste davon war Cicero. Und nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund, stellte sich auch Cicero auf Octavians Seite. Die beiden hatten nicht dieselben Interessen. Cicero ging es um die Wiederherstellung der Republik aus alten Zeiten. Er glaubte, dass mit dem jungen, unerfahrenen und vermeintlich leicht zu beeinflussenden Octavian umsetzen zu können.
Gut, das war wohl eine Fehleinschätzung.
Ja, eine tödliche Fehleinschätzung, aber dazu komme ich gleich noch. Marcus Antonius ging gegen die Mörder Cäsars vor. Er führte in Norditalien Krieg gegen Brutus, einen der Mörder Cäsars. Octavian hob aus seinem Privatvermögen nun ebenfalls eine Armee in Italien aus, die sich hauptsächlich auf Cäsars Veteranen stützte. Das war selbstverständlich nicht legal. Kann ja nicht einfach jeder mit ein bisschen Geld hingehen und irgendwo eine Armee ausheben. Aber Cicero drängte den Senat dazu, das durchgehen zu lassen und anzuerkennen. Octavian erhielt nachträglich ein entsprechendes Kommando und besiegte Marcus Antonius noch im Jahr 43 vor Christus. In der Schlacht gegen Antonius fielen beide Konsuln. Das höchste Amt in Rom war also vakant. Und Octavian forderte nun, dass er einer der neuen Konsuln werden sollte. Das verweigerte ihm der Senat. Daraufhin macht Octavian das, was im ersten Jahrhundert vor Christus schon einige Feldherren vor ihm getan hatten.
Er marschierte mit seiner Armee auf die Stadt Rom, riskierte einen Bürgerkrieg und erzwang so, dass sein Wille durchgesetzt wird.
So ist es. Im August 43 vor Christus wird er Konsul. Da ist er noch nicht ganz 20. Das Mindestalter für das Amt liegt eigentlich bei 43 Jahren. Aber Octavian setzte das hier einfach militärisch durch.
Aber auch Marcus Antonius erholte sich von seiner Niederlage und versammelte neue Truppen hinter sich. Es kam erst einmal zu einem Pakt mit Octavian. Die beiden einigten sich darauf, ihren Krieg erst einmal beizulegen und gemeinsame Sache zu machen und holten noch einen dritten dazu, nämlich den ehemaligen Kommandanten von Cäsars Reiterei, Marcus Aemilius Lepidus. Die drei bildeten das zweite Triumvirat, einen Bund aus drei Männern. Die Volksversammlung übertrug den dreien weitreichende Vollmachten, offiziell um die Republik wiederherzustellen. Darunter verstand man aber vor allem auch, die Mörder Cäsars aus dem Weg zu räumen, die zu einer ernstzunehmenden Bedrohung geworden waren und ebenfalls über Armeen verfügten. Und es geschah nun auch wieder etwas, was es im ersten Jahrhundert am Ende eines Bürgerkriegs auch schon mal gegeben hatte. Es wurden Proskriptionslisten erstellt. Das bedeutet, die drei, Octavian, Antonius und Lepidus, erklärten damit eine ganze Reihe Menschen für vogelfrei. Damit wurde man zum einen politische Gegner los, zum anderen konnte man dann deren Vermögen auch einziehen. Darunter fielen alle Männer, die sich an dem Attentat auf Cäsar beteiligt hatten, aber auch welche, die damit gar nichts zu tun hatten, zum Beispiel Cicero.
Genau, der hatte offenbar nicht damit gerechnet, dass Octavian die Seiten wechseln könnte und ein Bündnis mit Marcus Antonius eingehen würde, in dem Moment, wo es ihm mehr nutzte. Cicero hatte Octavians republikanische Gesinnung überschätzt und unterschätzt, wie sehr er eigene Ziele verfolgte. Cicero als Feind von Marcus Antonius wurde im Dezember 43 vor Christus ermordet.
Cicero ist sicher das prominenteste Opfer dieser Proskriptionen. Man sollte sich aber auch die Gesamtmenge vor Augen halten. Es wurden etwa 300 Senatoren und 2000 Ritter ermordet. Diesen Proskriptionen fiel also etwa ein Drittel aller Senatoren zum Opfer. Und eben auch viele Ritter, die zweiteinflussreichste Schicht in Rom. Das war eine richtige Säuberungsaktion. Die frei gewordenen Plätze besetzten die Triumviren natürlich mit Leuten, die ihnen nahe standen. Es wurde also hier schon ein beachtlicher Teil der römischen Führungsschicht ausgetauscht.
Und dann blieb noch der Krieg gegen Caesars Mörder, die mittlerweile zu Staatsfeinden erklärt worden waren, aber mit großen Heeren im Osten des Römischen Reiches standen. Angeführt wurden sie von Brutus und Cassius, die auch die Hauptakteure hinter dem Attentat auf Caesar waren. Antonius und Octavian arbeiteten zusammen und konnten die beiden schließlich in der Schlacht von Philippi im Jahr 42 vor Christus endgültig schlagen. Brutus und Cassius überlebten das nicht. Antonius konnte sich als großer Feldherr inszenieren und die Schlacht im Wesentlichen als seinen Sieg verkaufen. Octavian hatte Glück, dass er mit dem Leben davongekommen war. Die Triumviren, also Octavian, Antonius und Lepidus, teilten die Zuständigkeiten im Römischen Reich nun unter sich auf. Antonius erhielt den reichen Osten, Octavian entmachtete in der Folgezeit Lepidus und herrschte damit über den gesamten Westen.
Um das Bündnis zwischen Octavian und Antonius abzusichern, heiratete Antonius Octavians Schwester Octavia. Auch Octavian heiratete, übrigens zum zweiten Mal. Die erste Ehe haben wir nur ausgelassen, weil sie nicht so bedeutend war. Octavian heiratete, ebenfalls zum Zweck eines politischen Bündnisses, Scribonia. Die war auch kurz darauf schwanger von ihm, aber Octavian verließ sie wieder, bevor das Kind überhaupt geboren war. Octavian war ohnehin nicht besonders beliebt, weil er ein paar sehr unpopuläre Maßnahmen in Rom durchsetzte. Und damit handelte er sich jetzt auch noch zusätzlich einen Skandal ein. Dieses Kind, Julia, wird übrigens Octavians einziges leibliches Kind bleiben. Er machte es dann nur noch schlimmer, indem er kurz darauf Livia Drusilla heiratete, in die er sich verliebt hatte. Also, das kam hin und wieder durchaus auch vor. Livia Drusilla war aber verheiratet und ebenfalls schwanger. Octavian zwang ihren Mann dazu, sich scheiden zu lassen. Der gab nach. War vermutlich auch besser für ihn. Aber das war natürlich nur der erste Schritt. Die schwangere Livia hätte gar nicht wieder heiraten dürfen, solange sie noch schwanger war. Das war im römischen Recht verboten, um die Vaterschaft zu klären. Octavian holte sich aber auch hierfür eine Sondererlaubnis bei den zuständigen Priestern. Livia brachte also zwei Kinder in die Ehe mit: Tiberius, der etwa 3 bis 4 Jahre alt war, und Drusus, mit dem sie gerade schwanger war. Tiberius wird übrigens später Augustus Nachfolger, obwohl er nicht sein leiblicher Sohn ist. Octavian nutzte hier also schlicht seine Macht aus, um sich über geltendes Recht hinwegzusetzen und Livia heiraten zu können.
Man kann aber schon mal sagen, das waren die beiden Frauen in Octavians Leben. Seine Ehefrau Livia und seine Schwester Octavia, zu denen er ein sehr enges und vertrautes Verhältnis hatte. Also war bei einer Ehe in Rom ja auch nicht unbedingt selbstverständlich.
Widmen wir uns doch nochmal dieser Schwester Octavia, die ja Marcus Antonius geheiratet hatte. Und noch einer weiteren Frau, nämlich Kleopatra. Das Verhältnis zwischen Marcus Antonius und Octavian wurde immer angespannter. Beide legten es darauf an, Alleinherrscher zu werden. Zwei war einer zu viel. Marcus Antonius hatte ja, wie eben angesprochen, den Osten des Reiches unter seiner Kontrolle. Dort plante er einen Krieg gegen die Parther. Das war irgendwie seit Caesars Tod liegen geblieben. Aber er brauchte Hilfe und Octavian tat wirklich alles, um sie ihm nicht zu geben. Er hielt sich nicht an Vereinbarungen, schickte deutlich weniger Soldaten als abgesprochen war und all solche Dinge. Antonius suchte sich also Hilfe bei anderen Verbündeten. An erster Stelle stand da Ägypten, das zwar formal unabhängig war, aber spätestens seit Kleopatras Vater massiv abhängig war von Rom. Die Ägypter schuldeten den Römern mehr als nur einen Gefallen. So wandte sich Marcus Antonius also an Kleopatra, um Unterstützung für seinen Krieg zu gewinnen. Bei einem politischen Bündnis blieb es nicht. Die beiden lebten seit 40 vor Christus immer zusammen, wenn sich die Gelegenheit dazu ergab, und hatten am Ende 3 gemeinsame Kinder. Und das alles, obwohl Marcus Antonius mit Octavia verheiratet war. Trotz allem soll Octavia immer an der Seite ihres Mannes gestanden haben.
War das denn tatsächlich so?
Das lässt sich nur schwer sagen, weil wir es in den Quellen mit ziemlicher Schwarz-Weiß-Malerei zu tun haben. Auf der einen Seite wird uns Octavia präsentiert als der Inbegriff aller weiblichen Tugenden. Sie war geduldig, loyal, zurückhaltend, gutherzig. Also Octavia machte eine Reihe von Dingen, die wir heute als Charity-Aktionen kategorisieren würden. Blieb im Hintergrund, kümmerte sich um die Kinder und mischte sich nicht in die Politik ein. Was definitiv nur zum Teil stimmt. Auf der anderen Seite steht Kleopatra als Frau, die ein Land regiert, was nach römischem Verständnis schon der erste Fehler ist. Sie war angeblich verschwenderisch, schwelgte im Luxus, war hinterhältig, verführte Männer und nutzte sie aus, drängte sich in die Ehe von Antonius und Octavia und so weiter.
Also so die üblichen misogynen Klischees, die man aus der antiken Geschichtsschreibung so kennt. Wie viel ist denn da dran?
Vermutlich wenig. Beziehungsweise es lässt sich sehr gut erklären, warum Kleopatra so handelte und das in dem griechisch-hellenistischen Kontext, aus dem sie ja stammte, okay war, aber die Römer mit einem anderen Wertekompass das als No-Go empfanden. Darauf will ich jetzt aber nicht im Einzelnen eingehen. Wichtig war, Octavian nutzte das für sich. Octavian war in Rom und sprach zu Römern, die seine Werte teilten. Und dass Marcus Antonius im Osten des Reiches sein Leben genoss, eine Affäre mit einer ausländischen Königin führte und sich angeblich von ihr benutzen ließ, waren riesige Angriffspunkte für die römische Gesellschaft. Das ging auch gegen Antonius als Mann. Octavian stellte Antonius als pflichtvergessene, lüsterne, alkoholkranke Marionette der ägyptischen Königin hin. Ein Mann, der nach römischer Vorstellung kein Mann mehr war.
Und der seine treue und tugendhafte Frau betrügt.
Richtig. Die jahrelange Affäre mit Kleopatra bot genug Stoff, mit dem es Octavian gelang, die Bevölkerung gegen Antonius aufzubringen. Und Antonius unterschätzte das. Denn er hielt sich nur noch selten in Rom auf, sondern meistens im Osten des Reiches und bekam das auch nicht so richtig mit.
Fehlerfrei war Antonius aber ja auch nicht. Er verschenkte große Gebiete im Osten an Kleopatra und ihre Kinder. Da muss ihm doch klar gewesen sein, dass das in Rom zu Ärger führt, wenn er Teile des Staatsgebiets verschenkt.
Naja, Marcus Antonius sah sich als Herrscher über den Osten und seine Macht gründete sich auf von ihm abhängige Klientelkönige, wie zum Beispiel Kleopatra. Die waren abhängig und mussten ja loyal sein. In Rom kam es dagegen immer wieder dazu, dass einflussreiche Senatoren die Seite wechselten. Auf die war einfach kein Verlass.
So oder so kam das Verschenken von römischen Provinzen an Kleopatra und ihre Kinder in Rom sehr schlecht an, auch ohne dass Octavian da noch besonders nachhelfen musste. Was auch sehr schlecht ankam, war, dass Antonius sich im Jahr 32 vor Christus dann auch offiziell von Octavia scheiden ließ. Octavia war äußerst beliebt beim römischen Volk und auch in der Elite. Diese Scheidung kostete ihn weitere Unterstützer. Antonius verspielte seine Beliebtheit und Glaubwürdigkeit in Rom teilweise selbst, teilweise half Octavian nach. Hier zeigt sich auch wieder, Octavian wusste, wie er die Menschen auf seine Seite ziehen konnte, wie er Antonius' Verhalten für seine Propaganda nutzen konnte. Und dafür schreckte er nicht einmal vor einem Frevel zurück, also vor der Übertretung göttlichen Rechts. Octavian stahl das Testament des Antonius aus dem Tempel der Vestalinnen. Das war gleich auf mehreren Ebenen nicht in Ordnung. Der Inhalt des Testaments hatte es aus römischer Sicht aber in sich. Antonius schenkte Kleopatra und ihren Kindern im Falle seines Todes noch mehr römische Gebiete. Er erkannte den Sohn von Kleopatra und Cäsar als leiblichen Sohn Cäsars an, was für Octavian besonders gefährlich war. Und er wollte nicht in Rom, sondern neben Kleopatra in Alexandria in Ägypten bestattet werden. Dieser riesige Skandal lenkte etwas von dem ebenfalls riesigen Skandal ab, dass Octavian ein Testament aus einem Tempel gestohlen hatte. Octavian gab aber nicht Antonius die Schuld an dem Testament, sondern Kleopatra. Sie manipuliere ihn und sei die eigentliche Strippenzieherin.
Das war geschickt.
Ja, denn Octavian wollte keinen Bürgerkrieg gegen Antonius vom Zaun brechen. Das war schwer zu rechtfertigen und hätte vermutlich zu einer Spaltung der römischen Gesellschaft geführt. Einen Krieg gegen eine ausländische Königin konnte er aber leichter durchbringen. Und das tat er auch. Octavian erklärte im Namen Roms offiziell Kleopatra den Krieg. Ja, und Antonius war halt auch noch da.
Der Ausgang dieses Krieges ist aus diversen Kleopatra-Filmen dann, glaube ich, wieder sehr bekannt. Antonius und Kleopatra unterliegen Octavians Truppen in der Seeschlacht bei Actium und fliehen nach Alexandria, wo beide schließlich Selbstmord begehen. Ägypten wird römische Provinz.
So ist es. Am Ende dieses Krieges zeigt sich dann auch wieder, dass Octavian genau abschätzen kann, wer eine Gefahr für ihn ist. Denn er lässt Kleopatras ältesten Sohn, den Sohn von Cäsar, töten. Der ist eine Gefahr für ihn, weil der mittlerweile 15-Jährige das leibliche Kind Cäsars ist. Octavian dagegen ist ja nur adoptiert. Ein Sohn Cäsars ist eine Gefahr für Octavian. Die anderen drei Kinder Kleopatras, die Kinder mit Marcus Antonius, bleiben aber am Leben. Zum einen sind die noch relativ jung, zum anderen sind die auch keine Gefahr für Octavians Macht in Rom. Diese drei Kinder wachsen dann übrigens bei Octavia auf, also bei Antonius' Ex-Frau, die sich sehr gut um die Kinder gekümmert haben soll. Damit ist das Thema Antonius jetzt aber beendet. Es gibt keinen Konkurrenten mehr in Rom, der Octavian die Alleinherrschaft streitig machen kann. Und dennoch steht er jetzt eigentlich vor der größten Herausforderung.
Er muss diese Macht auch absichern.
Genau. Caesar war getötet worden, weil die Senatoren ihre Entmachtung nicht akzeptieren wollten. Weil sie in Caesar einen König sahen, was der republikanischen Ordnung Roms vollkommen widersprach. Die Macht lag de facto nicht mehr bei den alten Organen der Republik, beim Senat, bei der Volksversammlung und bei den Magistraten. Die hatten ihren Einfluss fast vollständig verloren. Die tatsächliche Macht lag beim Heer, bei mächtigen Feldherren, die sich auf die Loyalität handverlesener Freunde stützen konnten. Octavian musste irgendwie den Spagat hinbekommen, ein unangefochtener Alleinherrscher zu sein, der seine Macht mit außerordentlichen Sonderrechten und dem Militär durchsetzt und auf der anderen Seite aber auch die alte Republik aufrechterhalten, um nicht innerhalb der nächsten Tage das gleiche Schicksal zu erleiden wie Caesar.
Das war wirklich eine schwierige Aufgabe. Und es gab dafür ja auch kein historisches Vorbild. Alle Männer, die kurzzeitig Alleinherrscher in Rom waren, waren früher oder später gestürzt worden. Es dauerte ein bisschen, bis Octavian nach Rom zurückkehrte, nämlich bis Mitte 29 vor Christus. Er hielt einen Triumphzug ab, soweit so normal. Octavian hatte bisher mit Sondervollmachten regiert. Das hatte sich mit dem Abschluss des Krieges gegen Antonius und Kleopatra jetzt eigentlich erledigt. Er verfügte aber über ein riesiges Heer, ein gewaltiges Vermögen und viele Politiker, die direkt von ihm abhängig waren. Er war die Nummer 1 im Staat. Er hatte die Position eines Königs, auch wenn Octavian klug genug war, sich auf keinen Fall so zu nennen. Das Erste, was Octavian nach seiner Rückkehr nach Rom besser machte als zum Beispiel Caesar, war es, die Senatoren nicht vor den Kopf zu stoßen. Er bezog sie mit ein. Außerdem veränderte er den Senat so, dass nun noch mehr seiner Anhänger darin zu finden waren. Er selbst nannte sich bescheiden Princeps Senatus, also Erster des Senats oder Senatsvorstand. Damit eckte er erstmal nicht an, denn das hörte sich nicht danach an, als hätte er vor, den Senat zu stürzen oder sowas.
Von diesem Princeps Senatus hat die neue Herrschaftsform des Augustus dann später auch ihren Namen, Prinzipat. Im Grunde bedeutet das Herrschaft des ersten Bürgers. Das klingt auch gleich viel besser als Autokratie.
Das bescheidene Auftreten war also schon mal klug. Im Januar 27 vor Christus kommt es dann aber zu einer Inszenierung, die ihresgleichen sucht. Neues Jahr, Neuwahl der Magistrate, so zumindest im republikanischen Verständnis. Das ging aber nicht, weil Octavian immer noch auf Basis von Sonderrechten regierte. Also gab am 13. Januar 27 vor Christus Octavian alle seine militärischen Sonderrechte ganz demonstrativ zurück an den Senat. Der Senat sollte jetzt wieder herrschen und die Oberkommandos neu vergeben. Republik wiederhergestellt.
So war es dann aber nicht, nehme ich an.
Nee, das war überhaupt nicht so. Im Senat saßen so gut wie nur noch Anhänger Octavians. 3 Tage später übertrug der Senat Octavian das Oberkommando über die Hälfte aller Provinzen. Zufällig über die Hälfte, in der fast alle Legionen standen. Damit konnte Octavian seine Macht weiter auf das Heer gründen. Und niemand anders konnte eine größere Zahl Soldaten hinter sich versammeln.
Wie hat er das denn durchbekommen?
Das war wahrscheinlich von vornherein eine abgesprochene Sache zwischen Octavian und dem Senat. Der Senat verschwand offiziell nicht in der Bedeutungslosigkeit und Octavian behielt seine Macht über die Truppen. Offiziell begründet wurde das damit, dass diese Provinzen, die Octavian übertragen wurden, angeblich besondere Brandherde waren und dass Octavian das regeln sollte und dann sein Kommando wieder abgeben sollte, was nie passiert ist.
Er behielt also die Macht über das Heer. Aber die Ämter konnten doch jetzt wieder neu besetzt werden. Das war ja auch ein wesentliches Element der Republik.
Ja, richtig. Aber einer der beiden Konsuln der nächsten Jahre war immer Octavian. Der Aufstieg über die Ämterlaufbahn war aber etwas, worüber sich die Senatoren immer definiert hatten. Wenn jetzt immer Octavian Konsul war, konnte neben ihm immer nur ein anderer pro Jahr Konsul werden. Das sorgte später für Unmut und das merkte Octavian auch. Ab 23 vor Christus war er nicht mehr jedes Jahr Konsul, aber um seine Macht zu sichern, ließ er sich noch was anderes einfallen, aber dazu gleich mehr. Zusätzlich bekam er im Jahr 27 am letzten Tag dieser Inszenierung den Titel Augustus verliehen. Wie am Anfang gesagt, das bedeutet der Erhabene. Damit waren auch gewisse religiöse Vorstellungen verbunden, sodass Augustus nun auch eine gewisse sakrale Aura hatte, die Konsuln in der Republik nicht hatten.
Das war Staatsstreich, ohne Leute vor den Kopf zu stoßen, Teil 1. Wie ging es dann weiter?
Wie Lucius gerade gesagt hatte, sorgte es für Unmut unter den Senatoren, dass Augustus jedes Jahr Konsul wurde. Das blockierte die Karriereleiter für alle anderen. Im Jahr 23 vor Christus verzichtete er dann auf das Amt, ließ sich dafür aber vom Senat die Tribunicia Potestas übertragen, die Amtsvollmachten eines Volkstribunen, allerdings ohne Volkstribun zu sein. Augustus hatte nun dieselben Rechte wie einer, und das waren umfassende Rechte. Er konnte mit einem Veto alle Entscheidungen des Senats blockieren. Er konnte die Volksversammlung einberufen, um über Gesetze zu entscheiden, und ein Angriff auf ihn war jetzt ein Verstoß gegen göttliches Recht. Und er erhielt ein Imperium proconsulare maius. Das heißt, einen Oberbefehl, der über dem der anderen Prokonsuln stand. Damit konnte er in jede Provinz hineinregieren, auch in die, die ihm nicht unterstellt waren. Und das alles, obwohl er nicht Konsul war. Damit hat Augustus eine enorme exekutive Macht. Ebenfalls 23 vor Christus beschloss dann die Volksversammlung noch, dass alles, was Augustus durchsetzen wollte, Gesetz werden sollte. Die Gesetzgebung lag jetzt also auch bei ihm.
Von Gewaltenteilung kann also keine Rede mehr sein. Augustus wird ein Autokrat, der über alles und jeden entscheiden kann. Gab es da überhaupt keinen Widerstand dagegen?
Doch. Augustus ließ Leute streng durchsuchen, bevor sie zu ihm kamen. Er ging teilweise mit einem Brustpanzer unter seiner Toga in den Senat. Das zeigt ja, dass er Angst hatte. Im Jahr 23 oder 22 vor Christus wurde eine Verschwörung gegen ihn aufgedeckt, die das Ziel hatte, Augustus zu töten. Also doch, es gab Widerstand, egal wie sehr Augustus sich bemühte, die Fassade von einer Republik aufrechtzuerhalten. Wer sich für Politik interessierte oder Teil davon war, dem war klar, dass er sich nicht in einer Republik befand. Aber man sollte sich in der Geschichtswissenschaft fragen, wie sahen die Handlungsspielräume aus? Also wer hätte anders handeln können und wie? Augustus kam es sehr gelegen, dass nach etwa 100 Jahren Bürgerkrieg die meisten einfach nur noch Frieden wollten. Dem einfachen Volk war es wahrscheinlich nicht so wichtig, ob sie im Prinzipat oder in einer Republik lebten. Seine Mitbestimmung war ohnehin immer eingeschränkt gewesen. Da ging es auch eher darum, endlich in Frieden leben zu können und wieder stabile wirtschaftliche Verhältnisse zu schaffen. Und die senatorische Führungsschicht? Die meisten der einflussreichen Leute aus der alten Republik waren tot. Der Senat bestand zum überwiegenden Teil aus Anhängern Octavians, die ihm seine Karriere verdankten. Was hatten die für ein Interesse daran, jemanden anderen an die Spitze des Staates zu bringen? Und wie hätte die Alternative ausgesehen, wenn das Attentat geglückt wäre oder wenn Augustus einfach bei einer seiner mehreren schweren Erkrankungen gestorben wäre? Dann hätte es wahrscheinlich wieder Machtkämpfe zwischen einzelnen starken Männern, wenn man das so nennen will, und wieder einen Bürgerkrieg gegeben. Letzten Endes war Augustus so erfolgreich, weil die von ihm geschaffene Ordnung einfach funktionierte. Augustus war es gelungen, eine Ordnung zu schaffen, in der er zwar der Alleinherrscher war, der Senat aber seine Würde behalten konnte und sich die Lebenssituation in Rom und in den Provinzen für viele Menschen verbesserte. Zunächst mal ganz simpel dadurch, dass es nicht mehr ständig zu Bürgerkriegen kam, aber auch durch Augustus' Gesetzgebung.
Und der letzte nicht zu unterschätzende Punkt ist, dass Augustus sehr alt wurde, immerhin fast 76 Jahre. Er regierte Rom also über 40 Jahre lang und hatte damit überhaupt erst die Chance, für Stabilität zu sorgen. Und als er starb, war kaum jemand mehr am Leben, der die alte römische Republik noch bewusst miterlebt hatte. Auch das trug sicher dazu bei, dass mit Augustus eine neue Zeit in Rom anbrach. Die Zeit des Prinzipats, die Kaiserzeit.
Augustus hatte sich sehr darum bemüht, so zu tun, als hätte er die Republik wiederhergestellt. Trotzdem kann man hier eindeutig sagen, dass eine neue Ära der römischen Geschichte anbrach.
Also doch der umsichtige Augustus und der rüpelhafte Octavian?
Sicherlich nicht ganz so trennscharf. Nicht nur als Kaiser Augustus war er umsichtig, sondern eigentlich auch schon in dem Moment, als er die politische Bühne betrat. Antonius verweigerte ihm die Herausgabe von Caesars Erbe, aber Octavian bezahlte Caesars Soldaten aus eigener Tasche, weil er wusste, dass ihm das den Respekt der Soldaten, aber auch des Senats einbringen würde. Und Gesetze übertreten hat er sowohl als Octavian als auch als Augustus. Da war er nur dann irgendwann an einem so fortgeschrittenen Punkt in seiner Karriere, dass er einfach über dem Gesetz stand und ihm das nicht mehr so sehr als Fehlverhalten ausgelegt wurde.
Vor allem wusste er auch, was er wie für seine Propaganda nutzen konnte. Das zeigt sich im Umgang mit Octavia und Kleopatra und auch mit dieser Inszenierung im Jahre 27, als er vermeintlich seine Macht an den Senat zurückgab. Auch Kaiser Augustus war also keine Lichtgestalt. Ob wir in diesem Podcast jemals eine finden werden?
Vermutlich nicht.
Nee, ich denke, so einfach wird es nicht. Oder vielleicht doch? In der nächsten Folge, auch wieder mit Sebastian, werfen wir nämlich einen Blick auf Philosophen. Also, die haben doch bestimmt immer nur kluge Dinge gemacht.
Wir werden sehen. Genauer gesagt, schauen wir uns die Vorsokratiker an, die neue Wege des Denkens fanden und erstmals auf so etwas wie wissenschaftliche Prinzipien setzten.
Schaltet dann also gern wieder ein, abonniert uns, um die nächste Folge nicht zu verpassen und wenn euch unsere Arbeit gefällt, dann lasst gern ein Like da. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Und tschüss.